Rainer Robert, geboren 1957, hat zwar auch für Orchester geschrieben, seine Domäne ist jedoch das knappere Instrumentarium. Der Komponist kostet mit Vorliebe die subtilen Berührungen zwischen Wort und Ton aus und verblüfft mit eigenartigen Besetzungen. Zahlreiche Solo-Piecen für alle möglichen Instrumente, Trios, Quartette, Ensemblewerke finden sich in seinem Werkregister. Zudem lassen seltsame Stücknamen aufmerken, zum Beispiel Wüste Fruchtbarkeit, heroische Bogenstriche, Einst war ich schön. Stefan Amtzolls Porträtsendung hinterfragt nicht nur solche Betitelungen, sondern nimmt auch Roberts erste große Oper Kleist in Augenschein.
Nein, nein, Sie irren nicht. Also
ich liebe Debussy. Nein, nein, Sie irren nicht. Also ich auch. Liebe Debussy und Messiaen auch.
Nein, wir hatten gar kein Musikinstrument zu Hause. Meine Mutter hat aber im Chor gesungen und war immer musikalisch und hat selber als Mädchen Klavier gespielt und wollte daher, dass wir auch eine musikalische Erziehung genießen. Und dann habe ich Klavierunterricht gehabt und das war auf Probe, weil meine Eltern erst ein Klavier kaufen konnten oder wollten. Und das war dann auch so, und da habe ich in irgendeinem Klavierladen in Erlangen zwischen 20 Flügeln, bin ich jeden Nachmittag hingegangen und habe Klavier geübt. Und irgendwann haben meine Eltern dann das erste Klavier gekauft.
Rainer Rupert ist Erlanger von Geburt. Gut und gerne darf er Sohn der Stadt Erlangen genannt werden. Die Kleinstadt nördlich von Nürnberg kennt ihn und hat ihn später einmal, als er längst woanders war, auch gefördert in Gestalt eines Kompositionsauftrags. Dazu später noch. Eigentlich ist er Berliner, denn seine Eltern zogen nur vorübergehend nach Erlangen und kehrten 1968 zurück.
Also meine Eltern sind Berliner, also beide aus einer Berliner Familie, sind nach dem Krieg nach Erlangen verschlagen worden und waren froh, wieder zurückzukommen. Und deshalb sind wir auch in Berlin groß geworden dann. Und da ging es dann richtig los, da hatte ich wirklich sehr guten Klavierunterricht bei einer auch damals schon älteren Dame, eine alte Sozialistin, die noch so aus der Wandervogelbewegung kam und die so diese Volksmusikerziehung in Neukölln, ich komme aus Neukölln, gemacht hat und einen privaten Schülerkreis hatte und Akkordeon, Blockflöte, Gitarre und Klavier und Gesang unterrichtet hat und einen riesen Schülerkreis hatte, für den wir dann auch angefangen haben zu komponieren. Und das war so der Humus, wo Musikalität gut gefördert wurde.
Um es sogleich zu sagen, in Rainer Rupert wohnt eine so stupende wie vielseitige Könnerschaft, eine, die rauszulassen sucht, was rauszulassen geht, früher genauso wie jetzt, so konsequent wie notwendigen Wandlungen nicht abgeneigt. Vom Kabarett-Song über alle denkbaren Arten der Kammermusik bis zur Orchestermusik und Oper reicht das über Jahrzehnte weg angesammelte Kompositionsreservoir des 1957 Geborenen. Ein Mann, dessen künstlerische Bindungen weit reichen, teils auch weit zurückreichen, der die Avantgarde gestreift und hinter sich gelassen hat.
Ich habe mich auch nie sonderlich für die jetzt gerade im Sterben begriffene 50er Jahre Avantgarde interessiert. Tatsächlich nicht leidenschaftlich. Natürlich, ich habe dann Boulez und Stockhausen und die Sachen kennengelernt, habe sie aber nie geliebt, weil es einfach diejenigen waren, die das Musikleben bestimmten. Und das empfindet man als junger Mensch dann eher als belastend. Und dann ist der Weggang auch eine Befreiung.
sagt Rainer Ruppert, der sich schon als Jugendlicher politisch betätigt hat angesichts schreiender Verhältnisse in West-Berlin und anderswo, dessen Fäden nach Frankreich und den Zentren europäischer neuer Musik reichten und den Umständen nach noch reichen. Er, der den maßgeblichen wie scheinbar unmaßgeblichen Musikbetrieb kennt, er hat darin auch manche Enttäuschung erlebt. Nichtsdestotrotz, Robert gründete 1989 eine Konzertreihe, die bis heute währt, betitelt mit »Unerhörte Musik«. Mit etlichen Musikern und Ensembles zusammenzuarbeiten, ist für ihn dauerhafte Freude und Teil seiner Überlebenskünste. Alles andere als fremd ist ihm ostdeutsche wie osteuropäische Musikkultur, allein durch den Glücksfall, bei einem weltgewandten polnischen Komponisten studiert haben zu dürfen und natürlich nach der Maueröffnung durch das Kennenlernen vieler Komponisten und Musiker aus der Hauptstadt der DDR, wie Ostberlin seinerzeit noch hieß, auf die er zuging und die zu ihm kamen und kommen nun auch schon die nächste Generation. Schließlich, Rainer Ruppert ist agil geblieben, wie man nur agil bleiben kann, was ihn ungeheuer ehrt in diesen die Kultur auffressenden Zeiten. Die 68er-Bewegung in West-Berlin hat der 11-jährige Bub aus der Gropiusstadt freilich noch nicht reflektieren können, aber mitbekommen hat er schon die Demonstrationen der jungen Arbeiter, der Studenten. Doch worum es ging, das hätte er nicht zuordnen können, sagt Rainer Ruppert. Und das lief so lange,
bis ich dann halbwüchsig mit 16, 17 sehr politisiert wurde.
Ja, inwiefern politisiert?
Ich war Sympathisant vom kommunistischen Oberschülerverband zuerst und dann vom kommunistischen Studentenverband. Durchaus auch befördert durch meine sehr engagierte und linke Klavierlehrerin. Es hat sich dann gemäßigt, aber ich war schon ziemlich aktiv.
Ist davon noch was übrig?
Ja, eine wie auch immer geartete linke Gesinnung. Da gab es diese völlig absurden Theorien und Pamphlete, die Künstler müssen dem Volke dienen und so weiter. Und das fand ich schon als Jugendlicher nicht gut. Schon jung habe ich irgendwie gedacht, dass es am besten ist für mich und für die Zuhörer und für meine Musik, wenn ich das Beste mit meiner Musik mache und sie dann eine Wirkung zeitigt, die nicht unbedingt politisch sein muss oder wahrscheinlich gar nicht ist, sondern die irgendwie die Menschen erreicht. Also nach Publikumsgeschmack zu schreiben, das ist eigentlich nicht mein Fall. Also zum Beispiel hat mich das sehr getroffen, als diese neue Tonalität Anfang der 80er Jahre zurückkam, dass der ich mich gerade irgendwie in die neue Musik und in die Avantgarde einarbeitete, mit Hilfe meines Professors. Und auf einmal hat Penderecki dann in C-Dur und Isang Yun in F-Dur geschrieben und ich fand das ganz entsetzlich und das hat mich ziemlich zerworfen.
Rainer Ruperts erste gültige Komposition sind Solostücke, eine Musik in vier Sätzen für Flöte und eine Ballade für Kontrabass allein. Sie entstehen Ende der 70er Jahre und tragen tatsächlich den Charakter von Erstlingen. Solche Arbeiten gehören bekanntlich oft zum Besten, was die Betreffenden gemacht haben. Das Flötenstück Solo Ruperts, anspruchsvoll, dem Solisten einiges abverlangend, bewegt sich in virtuosen Bahnen. Es ist eine Spielmusik im redlichsten Sinn, nicht zu verwechseln mit der schäbigen Gemeinschaftsfreude, die unzähligen Spielmusiken anhaftet. Hier ein Beispiel aus dem zweiten Satz, Prestissimo, mit Klaus Schöpp als Solisten. Die End-70er Jahre markieren manche fruchtbare Erfahrung, aber Rupert lernt auch die Kehrseiten des neuen Musikbetriebs kennen und ist desillusioniert, was er nicht vergessen hat.
Ich war der naiven Meinung, dass es einfach reicht, Musik zu machen und Musik zu komponieren und die Begleiterscheinungen. Ich habe eigentlich so den, wahrscheinlich im internationalen Business noch wesentlich mehr als in Berlin, den ganzen neue Musik-Zirkus miterlebt und das hat mich noch ziemlich schockiert. Ja, ich hatte ja sehr jung angefangen. Ich hatte ja mit 17 angefangen, Komposition zu studieren. Alle Kommilitonen hatten schon ein abgeschlossenes Musikstudium oder Schulmusik oder ein Instrumentalstudium. Und ich war eben eigentlich naiv in erster Linie.
Die Kontrabassballade hatte 1979 der berühmte Fernando Grillo uraufgeführt. Hier erklingt ein Ausschnitt mit Johannes Niet. Rainer Ruperts Hinwendung zur wirklich neuen Musik, so ist zu erkennen, verlief keineswegs geradlinig. Anfangs kämpft er sehr mit dem Material, die Auseinandersetzung geschieht mehr oder minder allein, sein Umfeld scheint ihm in dem Punkt nicht eben günstig zu sein. Erst während seines sechsjährigen Kompositionsstudiums an der Hochschule der Künste West-Berlin, es endet 1981, kommt Ordnung in das Gewirr divergierender Möglichkeiten. Glück seinerzeit für ihn, bei dem Polen Witold Czalonek studieren zu können, einem Meister mit Herkunft aus der gefächerten polnischen Schule um Penderecki und Lutosławski.
Und von daher war das ein ziemlich mühsamer Prozess, bei dem Czalonek mir einfach ganz wunderbar geholfen hat, eine eigene Klangsprache zu finden und mich modern zu äußern, ohne mich zu verbiegen. Also er ist immer von dem ausgegangen, was ich lieferte. Er hat gesagt, guck mal, du hast hier so eine gute Idee, arbeite das lieber aus. Also beschränke das Material und wähle das Beste aus und dann prüfe das Material, wie lange es trägt. Er hat auch manchmal etwas spöttisch von Komponistenkollegen geredet und da sagte er, der sieht nicht die Blümchen, die am Wegesrand stehen. Und das hat man häufig in der neuen Musik, dass man denkt, oh, das ist aber toll, warum macht er da nicht mehr draus? Und dann geht es aber irgendwie anders weiter. Also es geht eigentlich um kompositorische und musikalische Konsequenz.
Hinüber in die 80er Jahre. Zweifellos nicht minder relevante Entwicklungsphase des Künstlers, obwohl die Werkausbeute vielleicht nicht allzu groß ist. Es entsteht eine Franz-Werfel-Kantate mit dem Titel »Aus der Fremde«, wofür Ruppert 2007 den Hauptpreis des Karl von Ossietzky-Kompositionswettbewerbs der Stadt Oldenburg erhält. Und weitere Stücke, zumeist Kammermusiken, auch zyklische Werke. Ruppert betätigt sich um 1980 nebenher als Kabarettmusiker.
Das ist eigentlich eine Folge von meinen frühen politischen Aktivitäten. Und zwar habe ich im Erich-Weinert-Chor übrigens, also in einem sozialistischen Chor gesungen und wir haben dann einfach ganz viele Eisler-Lieder. Internationale und ganz schön vierstimmig gesungen und das war auf die Dauer nicht befriedigend und dann haben Kollegen aus dem Chor gesagt, wir müssen anders tätig werden als jetzt die Eulen Kamellen zu singen und haben gesagt, wir machen ein politisches linkes Kabarett auf und da hatte ich aber erstmal gar nichts mit zu tun, habe dann aber als Aushilfspianist da gearbeitet und der Pianist ist dann aber nie wirklich wiedergekommen. Und dann war ich da irgendwie mit drin und ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung von Unterhaltungsmusik und hatte auch viele Jahre überhaupt keine, nicht mal mehr Popmusik gehört. Und von daher war das etwas überraschend und dann hat es aber Spaß gemacht und ich habe eigentlich mein Studium so verdient und das hat mich vielleicht auch, ich weiß es nicht, in gewisser Weise vor der Vereinsamung oder Elfenbeinmentalität, die bei zeitgenössischen Komponisten gerne anzutreffen ist, bewahrt. Das war eigentlich eher so ein Sponti-Kabarett. Das war deutlich links und es war aber irgendwie mit Spielfreude und mit Kostümen verbunden und wir haben Songs, aufwendige Songs gemacht. Ich habe den Kollegen dann Saxophon und Kontrabass und Akkordeon lernen lassen, die anderen, die Schauspieler, weil wir Zeit hatten und auch Geld, um das zu finanzieren. Und wir haben dann eigentlich sinnliches politisches Kabarett gemacht, so möchte ich sagen. Es war jetzt nicht dieses Wort Kabarett, Hildebrand, ab und zu fällt eine Pointe runter, sondern das war schon richtig mit Spielszenen und also eher Kasperei.
Theater.
Ja.
Die Idyllen für Viola und Violoncello Nummer 5 entstehen 1987. Das Adagio daraus entbehrt nicht einer gewissen Melancholie. Seine Melodik ist wahrlich schön, welch unpassendes Wort in der Szene. Diese Musik darf ausdrucksvoll, ja sehnsuchtsvoll genannt werden. Das Schöne ist durchaus ein Punkt in Ruppert Schaffen, ein ziemlich auffälliger sogar.
Das ist das, was ich auch suche, wenn ich zum Beispiel Musik von Kollegen höre. Das muss nicht sanglich sein, also es geht jetzt nicht um Melodie. Ein Wohlklang ist das falsche Wort.
Ja,
aber Klangschönheit. Ich finde zum Beispiel manche Multiphonics auf der Oboe oder auf dem Saxophon sind einfach von einer unglaublichen Schönheit.
Aus Paris ist Burning für Tenorsaxophon und Live-Elektronik, realisiert von Ulrich Krieger. Weil sie Schönheit haben, deswegen sind die Stücke von Robert nicht rückwärtsgewandt, objektiv scheinen sie vielmehr korrektiv zu jenen oft kalten Konstrukten und lebensfremden Konzepten, welche die serielle Strömung und die postmoderne Szene bis heute mitschleppen. »1989 kommt das Concertino für Altsaxophon, Klavier, Streicher und Percussion, im ersten Satz eine schlechthin insistierende, das schlank kantable formierende Musik, überschrieben mit Introduzione, Calmo, ein Ensemblesatz, instrumentell feine Netze spinnend, welcher die sonderbarsten Melodiebildungen sehr behutsam aussetzt.« Aus dem Concertino mit dem Universalensemble unter Gerald Hummel. Kontinuität und Wandel. Derweilen angelangt in den 90er Jahren, zeigt die Ruppertsche Musik teils andere Merkmale oder Charaktere. Debussy'sche Klanglichkeit, wie immer diese definiert würde, birgt zum Beispiel der Lento-Satz aus den Klavierstücken RWV 1087. Diese Musik schließt Virtuosität aus, was sehr vorteilhaft ist.
Ja, ja.
Und die Bezeichnung RWV 1087? Ein Schelm, der Unziemliches darin sieht?
Das war ein Witz, ja, mir ist kein Titel eingefallen und ich fand es immer so lustig, weil irgendwie hat man den Eindruck, dass alle Bach-Stücke, Bach-Werke-Verzeichnis 1000 und etwas sind und das fand ich irgendwie ganz drollig.
Sind die Klavierstücke eine Musique à la Française oder ist das irrig?
Nein, sie irren nicht, also ich liebe Debussy und Messiaen auch. Die Verbindung zwischen Polen und Frankreich war musikalisch ja schon immer sehr stark und viele der polnischen Komponisten haben ja auch in Frankreich studiert und gelebt und gearbeitet. Chalonek hat auch bei Nadia Boulanger zum Beispiel studiert. Und ich glaube, es geht um eine Klangsinnlichkeit. Das war auch eine der Sachen, auf die Chalonek mich aufmerksam gemacht hat. Also, dass die Klangfarbe auch selbst musikalisches Element ist, formbildendes Element. Und das kann dann eben bis hingehen zu Geräuschen oder zu Multiphonics, die dann das musikalische Geschehen mitbestimmen. Und das kann ausschließlich praktisch dann eine Klangfarbenkomposition sein. Also in diesem Sinne vielleicht dann französisch, praktisch eine Klangsinnlichkeit zu schaffen.
Zu den markantesten Stücken von Rainer Rupper zählt zweifellos Philipps Gonn für Violine und präparierte Gitarre, ein 12-minütiges Werk, komponiert 1997, allein schon originell durch die Besetzung, eigenwillig in den Präparationen wie experimentell in der Farb- und Klanggestaltung.
Kein großer Freund der Gitarre gewesen bis dann und habe viele Sachen selber ausprobiert und Kollegen gefragt, was möglich ist und habe eben Verbindungen gesucht eigentlich zwischen Geige und Gitarre, die es in dem Sinne nicht gibt. Irgendwann gibt es ja eine Stelle, wo der Gitarrist auch die Saiten streichen muss und es geht praktisch unhörbar nahtlos über Pizzicato, die sich zwischen den Instrumenten abwechseln, ineinander über, dass man nicht mehr weiß, wer spielt jetzt Geige und wer spielt Gitarre. Und das ist dann so eine Forschungsaufgabe bei so einer ungewöhnlichen Instrumentenkombination.
So ungewöhnlich wie einfach die Art der Präparationen.
Bei der Gitarre habe ich ein Streichholz zwischen die Saiten klemmen lassen, an einer bestimmten Stelle. Das, was eben diesen zerstörten Gitarrenklang macht. Und dann benutze ich aber auch bei den hohen, bei den Flageolets, teilweise das Streichholz, um die Saiten festzudrücken. Also die an verschiedenen Stellen angebracht werden und so weiter. Also die auch die Position wechseln, aber eigentlich ist es nur Streichholz.
Der Gitarrist hier Il-Ruin Chung hantiert während des Spiels mit den Streichhölzern.
Ja, er muss sie entfernen, er muss sie wieder einfädeln und teilweise drückt er mit dem Streichholz die Saiten nieder, was auch wieder eine andere Klanglichkeit ergibt. Musik
sehr leise, langsam, das Flüstern der Zeit atmend, diese Musik aus Philips Gone für Violine, gespielt von Matthias Leupold und präparierte Gitarre von Rainer Ruppert. Der folgende Satz Nachtstück aus Suburban Chants von 1996 für Flöte, Klarinette, auch Bassklarinette, Streichtrio und Klavier potenziert diese Charakteristik noch, indem er, es sei frei assoziiert, die Dunkelheiten der Nacht in Ohrenschein nimmt und zugleich fern dem Hauptfluss die krähfüßig sich windende Mondschwärze zu besänftigen sucht.
Also der erste Satz heißt Tagstück und der zweite dann entsprechend Nachtstück. Das ist im weitesten Sinne eine dunkle Angelegenheit mit gelegentlichem Leuchten. Der kann vielleicht was damit anfangen, für den ist die Zeit wertvoll geworden, für andere nicht. Aber das entscheide ja ich nicht selber. Das ist ja der Irrtum eben, wenn man praktisch dem Publikum zuliebe komponiert, um gefällig zu sein, das ist ja keine Garantie. Das funktioniert ja nicht. So funktioniert ja Musik nicht. Sollen in erster Linie die Zeit wertvoll machen. Also ich weiß nicht, ob mir das gelingt mit meiner Musik, aber ich glaube, das ist der Sinn der Musik. Zeit fassbar zu machen, eben dadurch, dass Form entsteht. Ja, die Zeit wertvoll machen. Dass man mehr erlebt, als man...
Aus dem Ensemblestück Suburban Chants mit dem Satz Nacht von Rainer Ruppert. Von andersartigem Gewicht ist das Orchesterwerk Gegenwelten. Ruppert komponiert es im Jahr 2000, sein erster Umgang mit einem großen Apparat.
Es gibt zwar ganz kurze Melodiefragmente, aber eigentlich war die Idee eher, wirklich ein klangfarbiges Stück zu schreiben, als jetzt melodisch zu arbeiten. Also es war auch die Chance, das erste Mal für ein großes Orchester. Also es ist das Erlanger Kammerorchester, was spielt, aber die haben sich dann Verstärkung aus Nürnberg geholt und das ist schon dreifache Besetzung, also das ist schon ein großes Orchester. Und was mich gereizt hat, das war einfach die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen, musikalisch, und na, gezielt Klangfarben zu mischen. Also diese Feld-, Wald- und Wiesenbesetzung, weiß ich was, aus jedem Dorf ein Köter, Posaune, Klarinette, Klavier und Akkordeon und Gitarre, sind reizvoll, eben weil man forschen muss, um was zu machen und beim Orchester alles zur Verfügung zu haben, was im Orchester tönt, und damit zu arbeiten, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Thank you.
Aus Gegenwelten für Orchester, ein Auftrag der Stadt Erlangen, wo Rainer Ruppert geboren wurde, mit dem erweiterten Erlanger Kammerorchester unter Jürgen Kubielke. Wendezeit. Wendet sich auch der Blick?
Eigentlich sofort, also ein paar Tage nach der Wende war ein Konzert in der Akademie der Künste, was ich kuratiert hatte. Und da habe ich die ersten Kollegen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Ralf Heuer und Susanne Stelzenbach zum Beispiel, Helmut Zapf habe ich gleich kennengelernt. Katharina Arnstedt hatte ja vorher schon in der Akademie musiziert. Also das ging ganz schnell und ratzfatz.
Nicht fehlen darf Rainer Rupperts erste große Oper Kleist, aufgeführt 2008 in Brandenburg, Potsdam und Frankfurt-Oder. Das Merkwürdige, der Komponist hat durch seine Kleist-Arbeit die Gattung Oper erst wirklich schätzen gelernt.
Ich muss gestehen, dass ich natürlich Opern gehört hatte und das Repertoire kannte. Aber nie wirklich ein leidenschaftlicher Opernhörer oder Gänger war. Das hat sich geändert dank dieser Oper. Also ich hatte mich nie wirklich systematisch oder gezielt mit der Oper als Form beschäftigt. Also ich kannte meinen Mozart, den Wozzeck und ein bisschen Wagner und Strauss und ich hatte auch Henze-Opern gehört und Reimann. Aber es war mir bis dahin einfach fern, über Oper nachzudenken. Und ich hatte auch völlig irrtümlich, wie ich inzwischen weiß, immer das Gefühl, das ist so ein bisschen unsaubere Musik, so Musik am Pur, also einem Zweck dient und so weiter. Also das war nicht mein Genre bis dahin. Und das hat sich aber sehr geändert. Sollte was mit Kleist zu tun haben. Mir war aber relativ schnell klar, dass ich, wenn dann ein Stück über Kleist machen will, also dass Kleist selber auftreten, singen und agieren soll. Und dann habe ich eben wirklich eine ganz wunderbare Librettistin gefunden, die auch schon vorher über Kleist gearbeitet hat, Tanja Lange. Und wir haben dann zusammen die Oper erarbeitet.
Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich habe eine Frau und Söhne, die ziehe ins Feld und kämpft. Viel gesucht, mein Herz tut mir weh. Ich brauch was zu trinken.
Überall denk ich an ihn. Der vierte Akt wendet auf einmal die Oper ins Heute, also praktisch was vorher Zeitgenossen von Kleist waren, im zweiten Akt in dem Salon. Oder im dritten Akt, dann transformieren sich diese Zeitgenossen, Caroline von Günderode zum Beispiel, Bettine von Arnim, in Figuren aus seinen Stücken. Also eben die herbe Günderode, Penthesilea und die sanfte Bettine, Käthchen. Und im vierten Akt wendet sich das auf einmal ins Heute und die vier Brüder aus der heiligen Sizilie sind auf einmal Terroristen, die eine Autobombe basteln. Also der Lärm, den man im Hintergrund hört, das ist nicht Bühnenlärm, sondern das ist wirklich komponiert mit Eisenteilen, mit denen sie hinten rhythmisch hantieren. Und die Stelle, die wir jetzt hören werden, ist der Abschied, der endgültige Abschied, kurz bevor Kleist stirbt, von seinem Freund Ernst von Pfuhl, einer Jugendliebe von ihm, den er aus den Augen verloren hatte. Und die beiden können sich nicht mehr verstehen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Eine Entfremdung zwischen dem Dichter und dem Politiker, der Ernst von Pfuhl, der war ja nachher Kriegsminister in Preußen, mit gegenseitigen Vorwürfen und so weiter. Und das ist der Abschied. Bettine singt auch und die singt über Arbeitslosigkeit und Elend. Bettine von Arnim hat tatsächlich soziale Erhebungen über die Armut und Kinderarmut in Preußen gemacht und darauf nimmt es eigentlich Bezug.
Also durchaus aktuell.
Ja, wir wollten sie eigentlich ins Heute tatsächlich wenden und das nicht dabei bewenden lassen.
Nicht historisieren.
Genau.
Gegenwelten, Schlachtrufe, heroische Bogenstriche, der Berliner Komponist Rainer Robert. Im Atelier Neue Musik hörten Sie eine Sendung von Stefan Amzoll. Die Redaktion hatte Frank Kämpfer.